It was in this
Hier, auf diesem Platz, im Ford's Theater in Washington, D.C., wurde Abraham Lincoln vor über 150 Jahren erschossen. Die Südstaaten Amerikas hatten vor erst 5 Tagen kapituliert. Der brutale Bürgerkrieg fand schließlich ein erhofftes Ende. Amerika bekriegte sich nun schon seit 4 langen Jahren selbst. Diese Zeit sollte die USA für immer verändern. Der Mann, der das Land während dieser Zeit zusammenhielt, war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Und auch der erste, den man ermorden würde. Abraham Lincoln hielt das höchste Amt im Lande, Präsident der Vereinigten Staaten. Er wahrte die Einheit der Nation und befreite die Sklaven. Sein Name wurde zum Synonym für Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit. Er wird durchweg als einer der größten amerikanischen Präsidenten angesehen, wenn nicht sogar als der größte. Wie schaffte es dieser Mann, der weniger als 1 Jahr Schulbildung genoss, dazu, als einer der größten Anführer der Welt gesehen zu werden? Gibt es irgendetwas zu entdecken, das wir für unser Leben heute lernen können? Abraham Lincoln wurde am 12. Februar 1809 in einer bescheidenen Blockhütte als Sohn von Thomas und Nancy Hanks Lincoln geboren. Wie damals viele andere Familien bewirtschafteten sie eine Farm und lebten vom Ertrag. Sie waren sehr arm, hatten einen geringen sozialen Stellenwert und sehr wenig Bildung. In Abrahams Jugend zog die Familie häufig um. Nur einen Schritt voraus auf ihrer Flucht vor dem finanziellen Ruin ließen sie sich schließlich in Coles County, Illinois, nieder. Als er 9 Jahre alt war, starb seine Mutter. Sein Vater heiratete 1 Jahr später, Sarah Bush Johnston. Sarah ermutigte den jungen Abraham dazu, sich anhand der Bibel zu bilden und andere Bücher zu studieren. Später gab Lincoln zu, dass seine gesamte schulische Bildung in seiner Kindheit nicht mehr als 12 Monate betrug. Trotz allem wurde er ein ausgezeichneter Leser, lernte zu schreiben und widmete sich diesem, was zu einigen größten Reden des Landes führte. Als junger Mann arbeitete Lincoln in unterschiedlichsten Berufen. Dazu zählten Ladenbesitzer, Vermessungstechniker und Postmeister. Er diente als Milizhauptmann während des Black Hawk Krieges, einem kurzen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und amerikanischen Ureinwohnern im Jahr 1832. Eine Zeit lang spaltete er sogar Brennholz als Lebensunterhalt. Bald darauf wechselte er in die Politik. Er gewann einen Sitz in der Legislative von Illinois, wo er von 1834 bis 1836 wirkte. Während dieser Zeit bildete sich Lincoln in Jura weiter. 1836 bestand er dann die Anwaltsprüfung. Im darauffolgenden Jahr zog er in die neu benannte Landeshauptstadt, Springfield. Dort arbeitete er für die nächsten Jahre als Anwalt, wo er seinen Rufnamen Honest Abe, ehrlicher Abe, bekam. Sein breites Spektrum an Klienten reichte von einzelnen Kleinstadtbewohnern bis hin zur nationalen Eisenbahn. 1842 lernte er Mary Todd kennen, ein wohlhabendes Familienmädchen aus Kentucky. Nach ihrer Heirat zogen Abraham und Mary in dieses Haus in Springfield. Für 17 Jahre von 1844 bis 1861 lebten sie hier, wo sich die Straßen 8th und Jackson kreuzen. Lincoln verbrachte den Großteil seiner Lebenszeit in Springfield. Hier zog er seine Familie auf. Hier prägten sich seine Glaubensgrundsätze über Freiheit und Gleichheit. Und hier erlangte er das höchste Amt im Lande. Die 2 größten Räume des Hauses, der vordere und hintere Salon, waren die Empfangszimmer für jeden Besucher im Haus der Lincolns. In diesen Zimmern bearbeitete Abraham Lincoln private Geschäfte, empfing potenzielle Geschäftskunden und unterhielt seine Gäste. Am 19. Mai 1860 kamen Delegierte des Republikanischen Nationalkongresses in diese hintere Stube und boten Herrn Lincoln die formelle Nominierung zum Präsidenten der Republik an. Dies nahm Lincoln 4 Tage später an und machte dabei den ersten Schritt aus diesem Raum in Richtung Weißes Haus. In den 1800er Jahren durchlief Amerika eine Umstellung. Die bis dahin fast ausschließlich landwirtschaftliche Ökonomie befand sich im Anfangsstadium einer industriellen Revolution. Dies führte später dazu, dass die Vereinigten Staaten um 1900 eine weltweit führende Industriemacht wurden. Doch die Fortschritte der industriellen Revolution zeigten sich in den Jahren vor dem Bürgerkrieg fast ausschließlich in den nördlichen Regionen der Mason-Dixon-Linie, einer empfundenen Unterteilung der Nord- und Südstaaten. Der Süden war weiterhin überwiegend landwirtschaftlich tätig. Um 1815 war Baumwolle das wertvollste Exportgut in den Vereinigten Staaten. Um 1840 war sie mehr wert als alle anderen Exportgüter zusammen. Die Südstaaten produzierten 2/3 des weltweiten Baumwollangebots. Das wirtschaftliche Rückgrat des Südens war die Sklaverei. Sie führte diese Staaten zu solch wirtschaftlicher Stärke, dass sie ihr Recht auf Sklavenbesitze noch hartnäckiger verteidigten. In den 1850er Jahren kehrte Lincoln in die Politik zurück. Zu dieser Zeit entbrannte die schon lang bestehende Spaltung über die Sklaverei erneut. Zum Senatorenwahlkampf 1858 in Illinois stieg die Stimmung zur Spaltung in den Südstaaten. Hier hielt er seine berühmt gewordene House Divided Rede, bei der er zum Teil aus der Bibel zitierte.
Ein Haus, das in Spaltung mit sich selbst ist, kann nicht bestehen. Ich glaube, diese Regierung erträgt es auf Dauer nicht, halb versklavt und halb frei zu sein.
Das Thema seiner Rede über ein in sich geteiltes Haus, das keinen Bestand hat, stammt aus einem bekannten Konzept von Jesus im 12. Kapitel des Matthäusevangeliums. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Lincoln hoffte, eine bekannte Redewendung würde dem Volk helfen, die Tragweite der laufenden Debatten über die Rechtmäßigkeit der Sklaverei zu erkennen. Und er zeigte auf diese Weise seine Überzeugung, dass die Union keinen Bestand haben würde, wenn sie in dieser Frage gespalten bliebe. Abraham Lincoln schockierte viele, als er gegen mehrere prominente Kandidaten bei den Präsidentschaftswahlen 1860 gewann. Nach Jahren der Spannungen zwischen den Parteien ließ die Wahl eines sklavereifeindlichen Nordstaatlers zum 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten viele Südstaatler abspringen. Als Lincoln im März 1861 in sein Amt eingeführt wurde, sagten sich 7 Südstaaten von der Union los und schlossen sich als alliierte Staaten von Amerika zusammen. 4 weitere Staaten schlossen sich ihnen an. Sie bildeten das, was später die Konföderation genannt wurde. Bald darauf, am 12. April 1861, brach in Fort Sumter der Bürgerkrieg aus. Es waren die Nordstaaten, auch bekannt als die Union oder die Yankees, die gegen die Südstaaten kämpften, welche als die Rebellen bezeichnet wurden. Lincoln stellte schließlich eine Armee und eine Marine von fast 3 Millionen Männern auf, um der Südstaatenarmee von mehr als 2 Millionen Soldaten entgegenzutreten. In den Schlachten von Virginia bis hin nach Kalifornien riss der große Bürgerkrieg die Vereinigten Staaten auseinander. Am 1. Januar 1863, als sich die Nation dem 3. Jahr des Bürgerkriegs näherte, erließ Lincoln die Emanzipationsproklamation.
Ich verordne und erkläre, dass alle Personen, welche in den genannten Staaten und in Teilen anderer Staaten als Sklaven gehalten werden, fortan frei sind. Ebenso wird die Exekutive der Vereinigten Staaten einschließlich des Militärs und ihrer Marinebehörden die Freiheit der genannten Personen anerkennen und aufrechterhalten.
Dieser Befehl befreite die Sklaven in den konföderierten Staaten obwohl nicht alle Sklaven sofort freigelassen wurden, ebnete dies den Weg für den 13. Zusatzartikel, der die Freiheit aller Sklaven in den Vereinigten Staaten ein paar Jahre später sicherstellte. In 1863 kam der amerikanische Bürgerkrieg nach Gettysburg. Was hier in Gettysburg in nur 3 Tagen geschah, war der Wendepunkt für den gesamten amerikanischen Bürgerkrieg. Die ersten 3 Tage im Juli 1863 verwandelten die kleine Farmstadt mit rund 2500 Einwohnern im südlichen Pennsylvania in einen historischen Schauplatz. Hier kämpften die Union Armee des Nordens gegen die Armee der konföderierten Südstaaten um die Zukunft Amerikas. Die Schlacht von Gettysburg war die größte Schlacht des amerikanischen Bürgerkriegs und auch die größte Schlacht, die jemals in Nordamerika stattfand. Etwa 85.000 Männer der Union-Armee und in etwa 75.000 Männer der Konföderationsarmee waren hieran beteiligt. Viele Historiker glauben, hier habe sich der Süden nie von seiner Niederlage erholt. Die Schlacht von Gettysburg hatte beiden Seiten viel gekostet. Trotz des Sieges der Union hing eine Kriegsdepression über dem Norden. Fotos hinterließen makabere Bilder des Gemetzels und konfrontierten die Nation mit den Kriegsschrecken. 4 Monate nach der Schlacht, während der Norden daran zweifelte, ob der Bürgerkrieg die vielen Opfer wert war, wurde Präsident Lincoln nach Gettysburg eingeladen, um den Nationalen Soldatenfriedhof für über 7.000 gefallene Soldaten einzuweihen. Man bat ihn, seine Ansprache kurz zu halten und nur ein paar passende Bemerkungen zu machen. Am Abend des 18. November 1863 kam Präsident Abraham Lincoln an diesem Bahnhof in Gettysburg an. Er verließ am Bahnsteig seinen Waggon und ging dann durch den Bahnhof in die Carlisle-Straße, wo er von seinem Gastgeber David Wills und anderen Würdenträgern begrüßt wurde. Die Gruppe lief ein paar Meter zu Wills Haus am Stadtplatz im Zentrum von Gettysburg. Dort wartete Mrs. Wills mit einem Festmahl auf sie. Nach dem Essen zog sich Lincoln in das Schlafzimmer zurück. Das Bett, in dem er schlief, und ein Großteil der Möbel in diesem Zimmer sind genau die, welche der Präsident während seines Aufenthalts genutzt hatte. Lincoln hatte bereits Teile seiner Gettysburg-Rede verfasst, bevor er Washington verließ. Aber er schrieb sie in diesem Zimmer zu Ende. Am nächsten Morgen überarbeitete er seine Rede ein letztes Mal und ging dann zur Zeremonie. Der 19. November 1863 war Gettysburgs bedeutendster Tag. Fast 20.000 Staatsmänner, Soldaten und Bürger versammelten sich auf diesem Hügel zur Einweihung des neuen Soldaten-Nationalfriedhofs. Die Rednertribüne befand sich hier in der Nähe. Der ehrenwerte Edward Everett, Hauptredner und ehemaliger Gouverneur von Massachusetts, betrat das Podium um die Mittagszeit. Seine eloquente, aber anstrengende Rede dauerte 2 Stunden. Nach ihm hielt Präsident Abraham Lincoln seine Rede zu Gettysburg. Die Menge drängte sich, um noch mehr zu sehen und zu hören, denn Lincoln sprach bedächtig und ohne Gesten. Einigen Beobachtern zufolge nahmen die Menschen seine gebetsartigen Worte mit erstauntem Schweigen auf. Die Gettysburg-Rede war 10 Sätze lang und dauerte nur 2 Minuten. In nur 272 Wörtern erinnerte Lincoln daran, wofür die Nordstaaten gekämpft haben, für Freiheit und Demokratie. Sie wurde zu einer der berühmtesten und einflussreichsten Ansprachen in der Geschichte.
Vor rund 87 Jahren brachten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation hervor, in Freiheit gezeugt und dem Grundsatz gewidmet, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Jetzt sind wir in einem großen Bürgerkrieg verstrickt, der eine Probe dafür ist, ob diese Nation oder irgendeine Nation, welche derart leidenschaftlich hervorgebracht wurde, lange bestehen kann. Wir haben uns auf einem großen Schlachtfeld dieses Krieges versammelt. Wir sind gekommen, um einen Teil dieses Feldes denjenigen als letzte Ruhestätte zu widmen, die hier ihr Leben gaben, damit diese Nation leben möge. Es ist nur recht und billig, dass wir dies tun. Doch in einem höheren Sinne können wir diesen Boden nicht widmen, können wir ihn nicht weihen, können wir ihn nicht heiligen. Tapfere Männer, Lebende wie Tote, die hier kämpften, haben ihn geweiht. Viel mehr als unsere schwachen Kräfte etwas hinzufügen könnten. Die Welt wird wenig Notiz davon nehmen, noch sich lange an unsere Worte erinnern. Aber sie wird niemals vergessen, was jene hier taten. Es liegt viel mehr an uns Lebenden, dem hier unvollendeten Werk geweiht zu sein, für diejenigen, die hier kämpften und es so edelmütig voranbrachten. Es ist viel mehr an uns, hier der großen Aufgabe gewidmet zu sein, die noch vor uns liegt, dass uns diese edlen Toten mit wachsender Hingabe erfüllen für die Sache, der sie das letzte, das höchste Maß an Hingabe erwiesen haben. Lasst uns hier feierlich entschließen, dass diese Toten nicht vergebens gestorben sein sollen, dass diese Nation unter Gott eine Wiedergeburt der Freiheit erleben soll und dass die Regierung des Volkes durch das Volk, für das Volk, nicht von der Erde verschwinden soll.
Präsident Lincoln verwandelte die Gründungsprinzipien der Nation in Poesie. Während sich Sklavenhalter auf den Verfassungsschutz ihres Eigentums, einschließlich ihrer Sklaven, beriefen, bestand Lincoln darauf, dass Amerika in Freiheit erdacht wurde und widmete sich dem Vorschlag, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Lincoln versuchte, Amerika zu verändern. Er definierte Freiheit und Nationalismus neu, indem er beide im Wesentlichen miteinander verschmolz. Lincoln inspirierte nicht nur den Norden, seinen Kampf fortzusetzen. Er veränderte auch für immer, wie die Welt über Freiheit denken würde. Der Präsident verwies zu Beginn auf die Vergangenheit des Landes und bestritt damit die damals in Amerika weit verbreitete Ansicht, dass nicht alle Menschen gleich sind. Viele glaubten, dass Schwarze zu Sklaven bestimmt waren und sich Weißen unterordnen müssen. Lincoln stellte diese Ansicht in Frage, indem er auf die Worte der Unabhängigkeitserklärung zurückkam. Die Gründerväter, dachte er, hatten das Land mit einem strahlenden Versprechen etabliert, der Gleichheit. Lincoln war überzeugt, die Sklaverei lässt dieses Versprechen unmöglich einhalten. An jenem Novembertag sprach Lincoln auch von einer gerechten Regierung. Die Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Damit meinte er Demokratie. Eine Idee, die in einer Welt der Könige und Zaren noch recht ungewöhnlich war. Wenn der Norden den Krieg verliert, würde die Union zerfallen. Und welche Zukunft gäbe es da noch für die Demokratie? Die Welt könnte ihre letzte große Hoffnung verlieren, wie Lincoln sagte. Um 18 Uhr war Lincoln wieder auf dem Bahnsteig, um seinen Zug zurück nach Washington zu nehmen. Abraham Lincoln und die Stadt Gettysburg würden für immer in die Weltgeschichte eingehen. Noch lange hielt der Beifall der 2-Minuten-Rede an. Und auch dieser alte Bahnhof steht heute noch als Zeugnis und Erinnerung an dieses große Ereignis. Eineinhalb Jahre nach Lincolns Ansprache zu Gettysburg hatte der Norden den Krieg gewonnen. Mehr als 620.000 Männer starben im Bürgerkrieg. Mehr als in jedem anderen Krieg in der Geschichte Amerikas. Lincoln wollte die Heilung, gegenseitige Vergebung und den Wiederaufbau des Landes. Er wollte großzügig zu den Südstaaten sein und ihnen beim Wiederaufbau helfen. Doch tragischerweise würde Lincoln den Wiederaufbau des Landes nie erleben. 3 Tage nachdem der Süden kapitulierte, erschoss John Wilkes Booth Abraham Lincoln im Ford's Theater. Booth, ein Befürworter der Sklaverei, Schauspieler und Spion, glaubte, wenn er den Präsidenten töten könnte, könnte sich die Politik gegenüber dem Süden radikal zugunsten der Konföderation ändern. Also schlich Booth am Karfreitagabend, dem 14. April, in die Lodge des Präsidenten im Ford's Theater in Washington, D.C. und schoss ihm aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Dann stach er auf Major Rathbone ein, sprang auf diese Bühne, rannte durch die Hintertür, bestieg sein Pferd und floh aus der Stadt. Lincoln wurde in eine Pension auf der anderen Straßenseite des Theaters gebracht, aber er kam nicht wieder zum Bewusstsein. Mary Lincoln, die bestürzte Frau des Präsidenten, verbrachte in dieser Nacht die meiste Zeit hier in der vorderen Stube, während den Besuchen am Bett ihres Mannes. Ihr ältester Sohn Robert und enge Freunde trösteten sie in dieser Nacht. In diesem Schlafzimmer, in der hinteren Stube, hielt der Kriegsminister Stanton mehrere Kabinettssitzungen ab. Er befragte Zeugen und ordnete die Verfolgung der Attentäter an. Präsident Lincoln war tödlich verwundet und blutete heftig. Man trug ihn in diesen Raum und legte ihn diagonal auf das Bett. Ein Team aus mehreren Ärzten kümmerte sich während dieser Nacht um ihn. Aber 9 Stunden nach dem Schuss starb Abraham Lincoln am 15. April 1865 morgens um 7.22 Uhr in diesem Zimmer. Jetzt gehört er der Ewigkeit, erklärte Kriegsminister Edwin Stanton. Die Nachricht von Lincolns Tod wurde mit großer Trauer aufgenommen. Überall in den Vereinigten Staaten läuteten die Glocken stundenlang. Die Vaterlandsflaggen an den Gebäuden wurden durch schwarzes Tannengrün ersetzt. Besonders betrübt waren die befreiten Sklaven aus dem Süden und die befreite schwarze Bevölkerung des Nordens. Am 21. April wurde Lincolns Leichnam mit einem Leichenzug aus 7 Pferdegespanne auf eine Reise quer durchs Land geschickt. Von Washington durch zahlreiche Städte bis hin in seine Heimatstadt Springfield, Illinois. Als der Zug durch die Städte und Ortschaften kam, hielt man in 11 großen Städten öffentliche Trauerreden ab. Unzählige Amerikaner erwiesen ihm die letzte Ehre. Als der Zug zuletzt Springfield erreichte, begrub man Abraham Lincoln hier, auf dem Oak Ridge Friedhof. Nur der Friedhof von Arlington übertrifft diesen als meistbesuchten Friedhof der Nation. Dennoch, Lincolns Erbe überlebte. Denn das Land erlebte eine Neugeburt der Freiheit. Im Jahr 1865 wurde der 13. Zusatzartikel der Verfassung hinzugefügt, welcher die Sklaverei für immer abschaffte. Bald folgten 2 weitere Änderungen, welche jedem die Staatsbürgerschaft ermöglicht, unabhängig seiner Rasse. Das Wahlrecht war nun unabhängig von Rasse oder Hautfarbe. Einmal entfacht und Lincolns brennende Hoffnung wurde nie ganz ausgelöscht. Die Worte der Gettysburg-Ansprache wurden in Lincolns Gedenkstätte eingemeißelt und bleiben ein Leuchtfeuer der Hoffnung für alle Afroamerikaner und jeden anderen. Die Lincoln-Gedenkstätte befindet sich in Washington, D.C., im Herzen der Nation. Tausende Touristen pilgern jedes Jahr zu diesem Ort. Aus weißem Stein erbaut, mit 36 prächtigen Säulen, steht das Lincoln-Denkmal als eines der bekanntesten Bauwerke der Vereinigten Staaten. Die 6 Meter hohe Statue von Lincoln thront über einem reflektierenden Becken. Zu seiner Rechten ist seine berühmte Gettysburg-Rede eingraviert. Nahezu 90 Jahre nach dem Bürgerkrieg erklärte der oberste Gerichtshof der USA Rassentrennung für illegal. Lincolns Vision wurde zum Gesetz des Landes. Seit jenem Novembertag im Jahre 1863 haben Lincolns Worte unzählige Millionen aus aller Welt aufgewühlt und inspiriert. Denn seine Worte sprechen unseren zeitlosen menschlichen Traum von bleibender Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit an. Ein Traum, den jeder von uns hegt. Ein Traum, der nicht von dieser Welt verschwinden wird. Warum? Weil Gott dieses Verlangen nach Freiheit in unser Herz gepflanzt hat. Weil wir nicht als Sklaven geschaffen wurden, weil wir als freie Wesen erdacht wurden. Uns ist es unmöglich, Zufriedenheit und Stille zu erlangen, ohne frei zu sein. Und wahre Freiheit, frei sein von Schuld und Sünde, kann nur durch Jesus erlangt werden. Die wirkliche Versklavung besteht darin, an die Sünde gebunden zu sein. Doch Freiheit, die Jesus anbietet, ist geistige Freiheit. Freiheit von Schuld und der Sündensklaverei, weil Jesus die Wahrheit ist. Und die Wahrheit zu kennen, heißt Jesus zu erkennen, der uns frei macht, frei von Sünde, frei von Schuld und frei von Verdammnis. Würdest du diese Freiheit, wahre Freiheit, gerne erleben? Nun, das kannst du, wenn du hier mit mir in einem Gebet darum bittest. Lieber himmlischer Vater, wir wurden heute daran erinnert, wie bedeutsam Freiheit ist und welch großen Wert sie hat. Wir bewundern Männer wie Abraham Lincoln, welche sich für die Sache der Armen und Unterdrückten eingesetzt haben. Heute möchten wir den größten aller Befreier für uns anerkennen, Jesus Christus. Wir danken dir für die Freiheit, die er in unser Leben bringt. Danke, dass du uns von Sünden und Schuld frei gemacht hast. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Wenn dir die heutige Geschichte gefallen hat, dann sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir auf eine weitere Reise des Lebens gehen. Es gibt noch weitere Erfahrungen zu entdecken und gedankliche Perspektiven über Frieden, Einsicht, Verständnis und Hoffnung aus Sicht der Bibel einzunehmen. Die Incredible Journey ist tatsächlich eine lebensverändernde Fernsehserie. Bis dahin. Denk daran, das ultimative Ziel der Reise des Lebens ist, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.